Einen wunderschönen guten Morgen. Ich werde gleich sofort in die Predigt starten. Davor möchte ich eine Info weitergeben. Heute Abend um 20 Uhr findet der letzte Teil der Offenbarungsserie statt. Ich möchte mal kurz fragen, wer war denn schon alles da bei dem Offenbarungsseminar? Oh, viele hier im Gottesdienst, krass. Genau, also dieses Offenbarungsseminar endet heute Abend, leider. Und heute ist der vierte Teil. Ihr seid alle herzlich eingeladen, nicht nur die, die schon da waren. Ich versuche jeden Abend oder habe versucht, jeden Abend zu gestalten, dass man quer einsteigen kann, dass man das ganze Vorwissen nicht braucht. Das heißt, wer sich noch für das Thema interessiert, Endzeit, Offenbarung, Apokalypse, was kommt da, was sagt Gott uns da, seid ihr ganz herzlich eingeladen, heute Abend 20 Uhr hier in der Friedenskirche. Okay, wir werden in die Predigt starten. Ich habe ja schon einmal gepredigt heute, diese Botschaft. Es wird keine weihnachtliche Botschaft, das sage ich gleich. Ich habe heute einen ganz schönen Brocken mit euch vor. Ja. Und ich möchte etwas vorwegnehmen, was mir auch nach der letzten Predigt aufgefallen ist, damit diese Predigt richtig ankommt. Wir haben eben gehört, wir haben ein ewiges Leben vor uns, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und worum es mir ganz stark geht heute, worum es mir ganz stark geht, ist, in allem, was ich sagen werde, ist Gott ein gnädiger Gott. Gott ist ein barmherziger Gott und er ist ein mächtiger Gott. Der Gott, von dem ich heute rede, von dem wir heute gehört und gesungen haben, dieser Gott ist barmherzig. Dieser Gott ist gnädig und dieser Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wunsch, das ist sein Wille. Wir werden heute über das Thema Ewigkeit sprechen. Die Predigt heißt Perspektive Ewigkeit oder Leben in Perspektive Ewigkeit. Und Ewigkeit ist ein Thema, das ein fundamentaler Begriff ist in der christlichen Dogmatik. Paulus sagt einmal, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt und unser Glaube umsonst. Und das bedeutet, dass mit der Auferstehung Jesu Christi etwas entstanden ist, nämlich ein Weg in eine ewige Perspektive. Jesus ist der Erste, die Bibel nennt ihn den Erstlingen oder die Erstlingsfrucht der Auferstandenen von den Toten. Das heißt, er ist der Erste, der durch die Kraft Gottes den Tod komplett überwunden hat. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist und nie mehr den Tod gesehen hat. Im Gegenzug zum Beispiel Lazarus, den Jesus ja zum Beispiel auferweckt hat, aber Lazarus ist gestorben wie alle anderen Menschen, er hat nur länger leben dürfen. Ja. Jesus ist also der Erste, der vom Tod auferstanden ist und den Tod besiegt hat, ein für alle Mal. Und das hat er getan, nicht nur für sich selber, damit er weiter leben darf, ja, und nicht im Totenreich bleiben muss, sondern als Sieg für uns. Als Sieg für die, die glauben. Als Sieg für diejenigen, die diese ewige Perspektive annehmen werden. Denn dieses Werk, der Tod Jesu und die Auferstehung Jesu Christi, ist das Werk und der Weg, der zum ewigen Leben führt. Zu einem unverwelklichen Leben. Zu einer unglaublichen Fülle. Ein Leben, das an Qualität und Quantität nicht abnehmen wird, sondern es wird ewig bleiben und es wird nicht schlechter werden. Ja? Wie sich das manche vorstellen, ja, Himmel, ist das nicht langweilig? Oder ewiges Leben, ist das nicht langweilig? Auf einer Wolke sitzen und Engel beim Harfespielen zuhören. Liebe Freunde, das ist erstens nicht biblisch, dass wir auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen oder sowas. Und zweitens wird es nicht langweilig. Die Bibel sagt, beziehungsweise Jesus sagt, das ist das ewige Leben. Nicht, dass ihr einfach nur ewig lebt, sondern dass ihr Gott kennt. Da fängt das ewige Leben an. Ich gehe in meinem Leben von einer Perspektive aus, dass ich jetzt schon in einer Ewigkeit lebe. Ich lebe jetzt schon in einer Ewigkeit und das ist mir ganz wichtig. Ich werde sterben irgendwann. Ja? Es sei denn, der Herr kommt früher und wir werden entrückt. Das wissen nur die, die in meinem Seminar waren. Mein Spaß. Ich habe keinen Zeitpunkt berechnet. Also es sei denn, der Herr entrückt mich vorher. Ja? Aber ich werde einen Bruch haben, natürlich, ja, indem ich auffahren werde zu meinem Herrn Jesus Christus. Aber die ewige Perspektive, die habe ich jetzt schon. Und das Bewusstsein, ewig zu leben, habe ich jetzt schon. Und dieses Bewusstsein ist mir geschenkt durch den Glauben an Jesus Christus. Nun, Jesus ist nicht ein Weg in dieses Leben, ja, und in eine ewige Perspektive, sondern die Bibel sagt, dass Jesus der einzige Weg ist, eine ewige Perspektive zu erlangen. Jesus sagt selber von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn wir wissen, dass das ewige Leben eben nicht ist, irgendjemand sitzt sich auf eine Wolke, sondern das ewige Leben nur in der Gegenwart des Vaters im Himmel sein kann, dann wissen wir, Jesus ist wirklich der einzige Weg dorthin. Er ist der einzige Weg, er ist die einzige Wahrheit, die rettet. Er ist das einzige Leben, das wir erlangen können, das wirklich bleibt. Dieses Werk ist vor über 2000 Jahren geschehen, ja, indem Jesus auf die Erde kam und hat sich erfüllt in seinem Tod und seiner Auferstehung. Und obwohl dieses Werk abgeschlossen ist, haben nicht alle Menschen eine ewige Perspektive. Nicht alle Menschen, vielleicht nicht einmal alle Menschen, die heute Morgen hier sitzen, haben eine ewige Perspektive. Diese Menschen haben verschiedene Namen. Menschen ohne eine ewige Perspektive. Die Bibel hat sehr viele Namen für sie, manche sind nicht ganz so schön. Ich nehme heute den Namen fleischlicher Mensch. Die Bibel bezeichnet sie als fleischliche Menschen im Gegenstück zu geistlichen Menschen. Was kennzeichnet diese fleischlichen Menschen? Diese fleischlichen Menschen sind unweise, sagt der 1. Korintherbrief, aber sie halten sich für weise, nach Römer 1. Sie denken, sie sind weise. Sie denken, sie sind klug. Sie denken, sie können diese Welt verstehen, mit dem, was sie wahrnehmen. Ich habe ein Buch gelesen vor kurzem von einem Mathematikprofessor, John Lennox, der zugleich auch Christ ist und der mit berühmten Atheisten wie Hitchens und Dawkins schon diskutiert hat. Und er legt so gut dar, dass er sagt, die Menschen versuchen durch ihre Weisheit alles zu verstehen. Und dabei machen sie so viele Fehler in ihrer Gedankenführung, weil sie bestimmte Dogmatiken, weil sie bestimmte Erkenntnisse nicht für wahr annehmen wollen. Sie wollen nicht annehmen, dass es etwas Übernatürliches gibt. Deswegen versuchen sie, alles natürlich zu erklären. Und daran scheitern sie. Und das macht sie unweise. Es gibt viele Menschen, vor denen werdet ihr Angst haben, wenn ihr denen evangelisiert, weil die werden euch mit Fakten zuschütten. Ich habe keine Angst vor diesen Menschen, auch wenn ich nicht alles weiß, was die wissen, weil ich die fundamentalen Weisheiten kenne, die Gott sagt. Und wenn mir jemand kommt mit irgendwelchen Theorien, natürlich ist es gut, sich ein bisschen auszukennen, ja, es schadet nicht, auch auf einer gewissen wissenschaftlichen Ebene diskutieren zu können. Aber ich weiß, dass mein Gott größer ist als dieses menschliche Wissen. Und dieses menschliche Wissen, auch wenn es nicht so scheint, hört sehr schnell auf. Die menschliche Denkweise hört sehr schnell auf. Diese fleischlichen Menschen sind egoistisch, sind auf sich selbst fixiert. Das scheint manchmal nicht so. Ja, es gibt unglaubliche Wohltäter in der Menschheit, die mich beschämen als Christen, weil sie einen viel höheren moralischen Anspruch haben, als ich es oft habe. Aber was wichtig ist, dass diese Menschen nur eine zentrierte Position haben um sich herum. Sie tun Gutes, damit Gutes entsteht, damit sie Gutes empfangen. Buddhisten zum Beispiel, die oft unglaublich als Wohltäter dargestellt werden, die tun das für ihr Karma. Das bedeutet, die guten und schlechten Taten bauen eine gute und schlechte oder eine positive und negative Energie auf. Und je nachdem, wie am Ende des Lebens deine Energie ist, bekommst du ein neues Leben, das besser ist oder schlechter, und du musst dich zu deiner kompletten Erfüllung hinarbeiten. Ja, Leben für Leben. Natürlich haben Menschen außerhalb des Christentums Liebe. Das bestreite ich gar nicht, denn die Liebe Gottes ist in uns, ja, und ist ein Teil der Menschen. Die Menschen sind nicht komplett abgetrennt von der Liebe Gottes. Sie haben sogar ein Gesetz Gottes bekommen, Römer 3 sagt das, ja, das ihnen sagt, was gut und schlecht ist. Aber diese Menschen sind weltfixiert, sie sind in ihrem Umkreis fixiert. Diese Menschen handeln aber auch nach ihrem Fleisch. Das heißt, die Bibel beschreibt fleischliche Taten als Mord, Diebstahl, Unzucht, Ungerechtigkeit, aber auch Hochmut, Lästerei. Und ich könnte viel mehr aufzählen, was die Bibel hier sagt. Diese Menschen tun es nicht nur, sie haben auch noch Gefallen an denen, die es tun, sagt Römer 1. Sie haben nicht nur Gefallen an denen, die es tun, sie müssen es tun. Sie können sich gar nicht dagegen entscheiden. Sie können sich nicht dagegen entscheiden. Sie haben keine Kraft, die sie herausführt aus diesen Dingen. Sie haben keine Kraft, die sie errettet vor ihrem Stolz. Sie haben keine Kraft, die sie errettet vor ihrem Hochmut, vor ihrer Lästerei, vor ihrer Unzucht. Sie haben diese Kraft nicht. Und all diese Dinge, ich könnte noch viel mehr aufzählen, aber all diese Sachen werden eingeschlossen in einen Unglauben. Und viele von euch, die Christen sind, fragen sich, warum glauben Menschen nicht? Warum glaubt mein Nachbar nicht, mein Vater, meine Tochter, mein Sohn, mein Lehrer? Warum glauben sie nicht an Jesus? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und glaubst auch nicht. Ich bin heute Morgen nicht hier, um dir zu sagen, was du tun musst. Was du tun musst, das wird dir Gott sagen. Ich bin heute Morgen nicht hier, um zu sagen, dass ich dich verdamme, denn das tue ich nicht. Mein Wunsch ist, dass wir Wahrheit erkennen. Und ich bin nicht leichtfertig mit Wahrheit. Ich glaube nicht einfach nur Sachen, weil Leute sie mir erzählen, sondern ich glaube an eine Wahrheit, die bewahrheitet wird von Gott. Und diesen Anspruch finde ich gut, wenn du ihn hast. Wenn du sagst, du glaubst nicht leichtfertig. Nur möchte ich dich herausfordern, wenn du heute Morgen hier bist und du glaubst nicht an Jesus Christus, prüfe deine Weltsicht. Prüfe deine Weltsicht und schau, ob sie dem standhält, was allein 10 Minuten Nachdenken bewirken können. Denn die meisten Weltsichten zerbrechen bereits nach 10 Minuten Nachdenken und sie machen keinen Sinn. Warum glauben Menschen nicht? Menschen glauben nicht, weil sie nicht suchen. Denn Jesus sagt, wer mich suchen würde, der würde mich finden. Das heißt, ich als Mathematiker mache dann so logische Verknüpfungen, ne? Ursache, Wirkung und so weiter. Aus Aussage A, jemand sucht, kommt Aussage B, findet Jesus. Das heißt, das Gegenteil von Aussage B bedeutet das Gegenteil von der ersten Aussage. Also wenn jemand Jesus nicht hat, hat er ihn auch nicht gesucht. Ja? Das heißt, Menschen suchen Jesus nicht. Sie suchen nicht die Wahrheit. Sie suchen nicht mit ganzem Herzen. Sie suchen nach einer Erfüllung, ja, in ihrem Inneren. Aber bestimmte Wege, die ihnen angeboten werden, unter anderem der Weg, den Gott gibt, lehnen sie ab. Das heißt, ihre Suche ist nicht ernsthaft. Wer wirklich ernsthaft nach der Wahrheit sucht, stößt auf die Bibel. Das ist meine tiefste Überzeugung. Wer wirklich ernsthaft nach der Wahrheit sucht, wird auf die Bibel stoßen und wird wenigstens auf den Gedanken stoßen, dass es einen Gott gibt. Warum suchen sie nicht? Weil sie zufrieden sind. Ich suche nur, wenn ich ein Bedürfnis habe. Ich suche nur meinen Kuli, wenn er verloren ist. Ja? Ich suche nicht meinen Kuli, wenn ich ihn schon in der Hand halte. Ich suche nur einen Partner, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche einen Partner. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche keinen Partner, suche ich auch keinen. Das heißt, die Menschen suchen Gott nicht, weil sie in einem Zustand innerer Zufriedenheit sind, der aber nicht echt ist. Denn dieser Zustand der inneren Zufriedenheit beruht darauf, dass ihre Perspektive irdisch ist. Sie wollen nicht über den Tod nachdenken, sie wollen nicht über Konsequenzen nachdenken, sondern ihre Perspektive ist, ich mache mir die beste Zeit meines Lebens. Es gibt so eine Werbung, ich glaube so eine Alkoholwerbung. Mach dein Leben zur besten Zeit deines Lebens. Das ist erstmal richtig dämlich. Es kommt natürlich rhetorisch gut rüber, ja, mach dein Leben zur besten Zeit deines Lebens. Aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, was die Werbung da einem verklickert, ist, leb dein Leben, versuch, dass jeder Moment der beste Moment ist. Und diese Denkweise, Leute, diese Denkweise führt nirgendwo hin. Das werde ich euch erklären. Warum ist ein Leben ohne Perspektive Ewigkeit Quatsch? Erstens, ein Leben ohne Perspektive Ewigkeit ist hoffnungslos. Du kannst versuchen, dein Leben zur besten Zeit deines Lebens zu machen, aber Krankheit, Alter und Tod werden dich einholen. Mindestens Tod. Manche Menschen schaffen es, ohne große Krankheiten durchzugehen und sie werden auch nicht alt. Aber mindestens der Tod wird dich einholen. Mindestens der Tod wird dich einholen. Und die Hoffnung schwindet mit den Jahren. Das sehen wir bei so vielen Menschen. Man nennt das Midlife-Crisis. Midlife-Crisis bedeutet, die erste Hälfte ist vorbei, die Hoffnung schwindet. Dass du irgendetwas bewegen kannst. Ja, ihr lacht, aber das ist tatsächlich ein ernstes Thema. Das ist ein geistliches Thema, kein fleischliches. Das ist ein geistliches Thema. Das Thema ist, die Menschen sehen ihr Leben, erkennen, dass es hoffnungslos ist, weil die zweite Hälfte wird nicht besser als die erste. Und die erste Hälfte war schon nicht so gut. Und dann verlieren sie ihre Hoffnung. Und sie versuchen nochmal einen Neustart, verlassen ihren Partner, verlassen ihren Beruf, versuchen neu zu starten. Und das ist sinnlos. Es ist sinnlos, weil darin keine Hoffnung ist. Ich habe mal mit einem Mann geredet, der hat gesagt, was soll dieses Leben? Wir sind Sternenstaub und werden zu Sternenstaub. Er hat nicht ganz Unrecht. Wir kommen aus Staub und wir werden zu Staub, aber so himmlische Ausmaße, wie er das sagt, hat das nicht. Das ist die irdische Perspektive. Mein Körper kommt aus Staub und er wird zu Staub, okay. Von meinem tollen Muskeltraining bleibt nicht viel, wenn ich im Sarg liege. Ja? Das ist so. Es ist aber auch nicht schlimm, weil die Bibel sagt, dass Gott mir einen neuen Leib gibt, der nicht vergeht. Nur diese Menschen, die so etwas sagen, was soll dieses Leben? Wir sind Staub, wir werden Staub. Sie haben keine Hoffnung. Sie haben nicht nur keine Hoffnung, sie haben keine Gerechtigkeit. Attentäter, Kinderschänder, Massenmörder kommen in dieser Welt ungestraft davon. Nicht alle, aber viele. Und sie erlangen nicht die Gerechtigkeit, die eigentlich ihnen zusteht, nämlich die Strafe. Aber nicht nur das, auch die Eltern von einem vergewaltigten und getöteten Kind sehnen sich nach Gerechtigkeit, wenn der Täter nicht geschnappt wird. Und was soll ich einem Menschen sagen, der zu mir kommt und sagt, Dave, wo ist dein gerechter Gott? Dieser Mann, der mein Kind vergewaltigt und getötet hat, wurde nicht gefunden und er darf den Rest seines Lebens so leben, wie er möchte. Er wird nie eine Strafe bekommen. Wo ist die Gerechtigkeit Gottes? Und tatsächlich können wir die Gerechtigkeit Gottes nicht in dieser irdischen Perspektive finden. Sie wird nicht hier stattfinden. Malachi 3 macht das deutlich, wo das Volk Israel ruft, Gott, das ist doch ungerecht. Die Menschen, die dir nicht glauben, denen geht es besser als die Menschen, die dir glauben. Wir werden verfolgt. Und wir müssen deine Gebote befolgen. Was bringt denn das? Den anderen geht es doch viel besser. Und Gott sagt, ihr denkt nicht weit genug. Es wird eine Gerechtigkeit geben, alle Werke werden offenbart werden, aber nicht in diesem Leben, sondern in Ewigkeit. Nach dem Tod werden diese Sachen offenbart werden und es wird Gerechtigkeit geben für jeden. Für jeden. Und im Endeffekt macht das Leben ohne Perspektive Ewigkeit keinen Sinn. Es hat keine Sinnhaftigkeit. Was du heute aufbaust, ist morgen kaputt. Was du heute baust, macht vielleicht dein Nachfahre, dein Kind, dein Urenkel kaputt. Du baust eine Firma auf, ja? Du baust vielleicht sogar ein Imperium auf. Es kann sein, in der nächsten Generation, der Nachfolger zerstört alles. Und damit vergeht alles, was du getan hast. Eltern legen ihre ganze Existenz teilweise in Kinder, was zunächst einmal total ehrhaft erscheint, ja? Und gut und liebevoll, ja, ich opfer mein Leben für mein Kind, ich lege alles in mein Kind hinein, ich muss mein Kind fördern und ich zahle alles für mein Kind, damit es die beste Ausbildung bekommt und den besten Sportverein und die beste Sportausrüstung und ich fördere es im Intellekt und es muss die beste Schule besuchen und Nachhilfe zahle ich und Hauptsache dieses Kind wird Mediziner und am Ende, nach 18 Jahren, kommt dieses Kind und sagt, Papa, Mama, ich will BWL studieren. Nichts gegen BWLer. Ja, ich habe schon was gegen BWLer, aber sage ich jetzt nicht. Als Mathematikstudent ist da immer so ein bisschen so ein Beef, weil die machen nicht so richtige Mathe. No offense, gell? Keine BWLer will ich hier ankreiden. Ja, also er kommt und sagt, ich will BWL studieren. Was ist dann? Deine ganze Mühe, dein Ziel zu erreichen, war umsonst. Oder was ist, wenn dieses Kind einen Schlaganfall bekommt, ja, und nie mehr klar denken kann, geschweige denn klar reden? Die ganze Förderung für dieses Kind kann in einem Moment vorbei sein, allein wenn dieses Kind stirbt. Und Menschen zerbrechen daran. Sie zerbrechen daran, dass ihre ganze Existenz, ihr ganzes Tun, ihr ganzes Schaffen in einem Schlag ausgelöscht wird. Und das ist nur deswegen so, weil sie keine ewige Perspektive haben. Wenn sie eine ewige Perspektive hätten, würden sie daran nicht zerbrechen. Und ich glaube, und ich lebe und ich versuche es, eine ewige Perspektive zu haben. Eine ewige Perspektive. Leute, mein Leben ist voller Hoffnung. Nicht, weil ich hier so tolle Sachen erreichen werde, sondern weil ich weiß, es gibt einen Gott, der mich weiterführt. Auch wenn ich gerade hier stehe und Probleme habe, weiß ich, es gibt Hoffnung, weil es einen Gott gibt, der mich nicht alleine lässt. In diesem Leben nicht und auch nicht in Ewigkeit. Ich habe Gerechtigkeit in meinem Leben, weil ich weiß, auch wenn ich selber Unrecht handle in diesem Leben, ich kann versuchen, damit davonzukommen, aber Gott wird alles offenbaren. Und wenn ich Ungerechtigkeit erfahre, dann weiß ich, alles, was ich für ihn erleiden muss, werde ich zurückbekommen von ihm als Lohn. Alles, was ich für ihn erleiden muss, werde ich als Lohn wieder empfangen. Und mein Leben hat Sinn. Mein Leben hat absolut Sinn. Denn mir ist es egal, ob ich hier oder da was aufbaue, denn ich weiß, das Reich Gottes wird in mir gebaut. In mir. Durch Gottes Hand. Nicht durch mich, sondern durch Gottes Hand wird das Reich Gottes in mir gebaut. Und das ist das, was zählt. Das ist das, was zählt. Und das ist mein Sinn, dass ich den kenne, der mich geschaffen hat, dass ich den kenne, der mich liebt, dass ich den kenne, der für mich da ist. Ihr seid sehr still. Glaubt ihr das auch? Amen. Wir kommen jetzt ein bisschen zum ersteren Teil. Wenn das erste euch noch nicht ernst genug war, dann könnt ihr euch freuen. Ansonsten seid jetzt gespannt. Ich habe eine Frage an euch. Wenn wir, und viele von euch haben das, ja, wenn wir diese Perspektive Ewigkeit haben, warum leben wir nicht darin? Warum leben wir es nicht? Versteht ihr, dass es einen Unterschied gibt zwischen etwas wissen und etwas leben? Es gibt einen Unterschied zwischen in etwas leben und in etwas wandeln. Paulus sagt, wenn ihr im Geist lebt, sollt ihr auch im Geist wandeln. Meine Frage ist, diese Frage ist sehr ernst. Wenn du in der Perspektive Ewigkeit lebst, wenn ich in dieser Perspektive Ewigkeit lebe, handle ich in dieser Perspektive Ewigkeit? Lebe ich wirklich in der Perspektive Ewigkeit? Es gibt eine große Lüge in der Christenheit. Diese Lüge ist folgende. Sobald du bekehrt bist, sobald du an Jesus Christus glaubst, gibt es keine ewige Konsequenz mehr. Keine Konsequenz mehr. Versteht ihr, dass das genau das Gegenteil ist von ewiger Perspektive? Einerseits sagen sie haben eine ewige Perspektive. Ewigkeit und das hat Bedeutung, was ich hier mache und so weiter. Ja, es hat Sinn und Hoffnung und Gerechtigkeit und das wird alles noch ja, zu Ende geführt. Und dann sagen sie auf der anderen, an der anderen Hälfte, ja, aber meine Taten haben jetzt keine Auswirkungen mehr. Mein Leben hat keine Auswirkungen mehr. Ich kann tun und lassen, was ich will und ich bin gerettet. Ich bin heute Morgen nicht hier, um irgendjemandem den Glauben abzusprechen. Das ist auch nicht mein Thema heute. Ich bin heute Morgen hier, um euch zu warnen. Betrügt euch nicht selbst. Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 7. Lasst euch nicht verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Und wer sündigt, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Aber dazu ist Jesus gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist Jesus gekommen, nicht um dir in deinem ganzen Leben ein gutes Gewissen zu geben. Dazu ist er nicht gekommen. Jesus ist auch nicht gekommen, um dich jetzt machen zu lassen, was du möchtest, um dir einen Freibrief zu geben für deine Taten. Dazu ist er nicht gekommen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Angefangen bei der Errettung. Angefangen damit, dass er Menschen herausreißt aus der irdischen Perspektive hinein in ein ewiges Leben. Die Bibel sagt klipp und klar, ohne Widerrede, das muss ich ganz klar machen, weil nachher werden, obwohl ich das jetzt so klar sage, werden wieder Verwirrungen auftreten bei euch. Ich sage es klipp und klar. Du kannst nur aus der Gnade Gottes gerettet werden. Epheser 2 sagt, es passierte nicht durch unsere Werke, sondern allein durch die Gnade Gottes wirst du gerettet. Der Glaube an Jesus Christus rettet dich, kein einziges von deinen Werken. Nichts. Du kannst Gott nicht gefallen mit deinen Werken, sondern wie du ihm gefallen kannst, ist zu glauben. Ich begebe mich jetzt auf ein dünnes Eis mit dem nächsten Thema. In zweierlei Hinsicht. Erstens, weil ich das alte Christenthema Glaube und Werke anschneide. Glaube und Werke. Und ich verstehe manchmal nicht ganz, warum Christen so eine Angst vor diesem Wort Werke haben. Sobald dieses Wort kommt, manche Christen zucken förmlich zusammen, ja, und kriegen eine Abwehrhaltung. Ich glaube, dass es daher kommt, dass noch nicht ein Verständnis da ist dafür, wie Glaube und Werke wirklich zusammenhängt. Was ist Glaube? Glaube nach der Definition der Bibel ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Eine Frage. Wenn ich glaube, dass Jesus gestorben ist am Kreuz, ist das der Glaube, den die Bibel meint? Das ist ein Existenzglaube. Das bedeutet, ich gehe von einer Existenz Gottes aus. Ich gehe von einer Existenz einer Tat aus. Aber macht mich diese Existenzfrage gerecht? Nein, macht sie nicht. Die Bibel beantwortet das so: Du glaubst an Gott, du tust gut daran. Die Dämonen tun das auch, aber die zittern. Das heißt, nur zu glauben, dass es einen Gott gibt oder dass irgendwas passiert ist am Kreuz, ist überhaupt nicht relevant für deine Errettung. Jedenfalls nicht hinreichend. Natürlich ist es relevant zu glauben, dass Gott existiert, aber es ist nicht der Glaube, der errettet. Okay, ich muss es also gut finden. Das ist irgendwie das, was wir so oft als Glaube verstehen. Erstens, ich muss an Gott glauben, dass er existiert. Zweitens, ich muss an Gott glauben, so, ich finde ihn gut. Ja? Ich finde das gut, was Jesus gemacht hat. Selbst das, sagt die Bibel, ist nicht der Glaube, den die Bibel meint. Denn es gibt Gelehrte, Theologen, die glauben an die Erlösungstat Jesu. Okay? Die glauben, dass das passiert ist. Sie finden das auch gut. Die sagen dann, dieser Tod Jesu ist das Vorbild für uns Menschen und so weiter und wir sollen ihm nacheifern und der selbstlose Tod. Und trotzdem sind diese Menschen verloren. Warum? Weil nicht der Existenzglaube und nicht der Positivismus ausreicht, sagt die Bibel. Was sagt die Bibel, ist die Errettung? Was sagt die Bibel, ist die wahre Errettung? Die wahre Errettung ist eine Verwandlung. Die wahre Errettung, der wahre Glaube ist eine Bekehrung. Wir sagen oft, ich habe mich bekehrt, ja, oder mein Bekehrungserlebnis. Was ist ein Bekehrungserlebnis? Ist das ein Gebet, das du gesprochen hast? Nein. Vielleicht war das Gebet der Ausdruck deiner Bekehrung. Aber die Bekehrung findet, wenn dann, vor dem Gebet statt. Was ist eine Bekehrung? Eine Bekehrung ist Folgendes. Eine Veränderung. Eine 180-Grad-Wende. Ein neues Wesen, das geschaffen wird. Eine neue Perspektive, ein neues Leben, ein neuer Sinn, eine neue Hoffnung, eine neue Gerechtigkeit. Das ist der Glaube, der rettet. Der Glaube, der rettet, ist das Evangelium, dessen ich mich nicht schäme, denn es ist die Kraft Gottes zu erretten. Das Evangelium und der Glaube ist eine Kraft. Eine Kraft. Kein Moralverständnis, kein Weltverständnis, kein Existenzverständnis, sondern eine Kraft. Die Frage ist heute Morgen: Hast du diese Kraft in deinem Leben erfahren und erfährst du sie immer noch? Ist das, was dein Leben lenkt? Diese Kraft Gottes der Erlösung. Diese Kraft Gottes, die zuspricht, du bist gerecht gesprochen, ohne dass du es selber tun konntest. Die Kraft Gottes, die dir sagt, du hast ein ewiges Leben vor dir, ohne dass du es ergreifen konntest. Diese Kraft Gottes. Warum rede ich über Werke und Glaube? Ich habe vorher gesagt, viele Christen glauben, dass es keine ewige Konsequenz gibt. Und was oft passiert durch diese Vorstellung ist Folgendes. Entweder sie benutzen die Gnade nicht als Kraft, sondern als Freibrief, wie Römer 6 sagt. Ja. Sollen wir jetzt sündigen, weil wir sind ja gerecht. Es gibt tatsächlich Theologien, die sagen, es ist völlig wurscht, was du tust. Sprich ein Gebet, unterschreib eine Gebetskarte, wo dein Name gesammelt wird auf einer großen Evangelisationsveranstaltung. Sprich ein Gebet, du bist gerettet, leb dein Leben weiter, du kommst in die Ewigkeit. Und diese Menschen verstehen nicht, dass sie genau das Gegenteil von dem machen, was sie tun sollen. Sie retten nicht Menschen, sie verdammen sie, indem sie ihnen ein gutes Gewissen zusprechen, ohne dass irgendetwas der Kraft Gottes in ihrem Leben passiert ist. Wie kann ich als Mensch einen Menschen selig sprechen? Das steht mir nicht zu. Das steht keiner Kirche zu, das steht keinem Papst zu. Gerecht zu sprechen, steht nur Gott zu. Ich sage niemandem, du bist bekehrt. Das sage ich nicht. Weil nur Gott richtet. Nur Gott richtet. Ich kann den Menschen sagen, wie sie gerettet werden. Das ist meine Aufgabe. Aber ich gehe nicht zu einem Menschen hin und sage, sprich ein Gebet, bitte, komm nur heute, komm heute, sprich heute das Gebet, sprich mir nur kurz nach. Du musst nur einmal sprechen, dann bist du gerettet. Und sie verstehen nicht, dass sie genau das Gegenteil bewirken. Sie retten nicht, sie bringen sie in Verdammnis, weil sie ihnen ein gutes Gewissen geben, ohne dass sie eine ewige Perspektive bekommen. Sie geben den Menschen einen Freibrief, leb dein Leben, Hauptsache gutes Gewissen. Das ist nicht der Glaube, den die Bibel nennt. Das ist nicht die Erlösung. Sie ist es nicht. Es ist auch keine Vertröstung auf später. Ich war in Haiti mit meiner Frau in den Flitterwochen. Das ist nicht so der typische Flitterwochenort. Es ist ein sehr armes Land und der Voodoo ist da sehr mächtig. Ja? Voodoo, Zauberei und so weiter. Und was ich gehört habe an Geschichten ist, dass dort Voodoo-Priester sind, die genau wissen, sie wissen ganz genau, Gott ist mächtiger als sie und es stimmt sogar. Also sie haben einen Existenzglauben. Ja, sie wissen, Jesus und so, das stimmt alles. Sie wissen sogar, dass es richtig ist. Aber was sie sagen ist, ich verdiene jetzt so viel Asche mit Zauberei, so viel Geld mit diesen dämonischen Kräften, ich bekehre mich kurz vor meinem Tod. Weil im Prinzip ist es scheißegal, wie ich gelebt habe. Ich kann mich am Schluss bekehren und dann ist alles gut. Diese Menschen gehen verloren. Gott sagt, heute Nacht werde ich deine Seele fordern. Woher wissen sie, wann sie sterben? Woher wissen sie, wann Gott sie holt? Das ist eine Lüge Satans, die durch eine falsche Sicherheit gegeben wird. Wenn du keine ewige Konsequenz erwartest von deinem Leben, hast du ein unbedachtes Leben. Dann können wir wirklich leben, wie wir wollen. Manche Menschen haben den Eindruck, die Kirche ist so ein Moralapostel und das ist das zweite dünne Eis, auf das ich gleich komme. Aber sie verstehen nicht, dass es nie darum ging, Moralapostel zu sein. Nie ging es im Evangelium darum, ein Moralapostel zu sein. Wenn ich davon ausgehe, dass die Menschen tatsächlich das Gesetz Gottes in ihrem Herzen haben, kann ich ihnen nicht sagen, was ihnen fremd ist. Oder glaubt ihr, dass ich zu einem Menschen hingehe und sage, töten ist nicht gut? Und plötzlich wacht er auf und denkt, ach tatsächlich. Stimmt. Nein, meine Überzeugung ist, sie wissen in ihrem Herzen, was gut und was recht ist. Aber sie sind stolz und sie sind unweise und sie sind selbstfixiert und sie gehorchen dem, was sie wollen. Das ist ihr Problem. Das ist ihr Problem. Und wenn wir als Christen, und das ist meine Warnung heute Morgen, wir als Christen sind nicht unbetroffen von diesem Thema. Wir sind nicht unbetroffen vom Thema fleischliches Leben. Jetzt könnten manche meinen, okay, Dave, du schlägst gerade ein bisschen über die Stränge. Du bist auch nur ein Mensch, ja? Wie kannst du es wagen, da vorne zu stehen und sowas zu sagen? Das Erste, was ich sagen möchte, ist, ich bin nicht perfekt und ich habe überhaupt nicht den Anspruch. Und ich habe auch nicht das Ziel, perfekt zu erscheinen. Das ist mir absolut zuwider. Ich weiß, dass die Gefahr ist manchmal, dass wenn Menschen vorne stehen und predigen, dass Leute sie in den höchsten Himmel erheben und sagen, ja, der und der ist perfekt oder der ist der perfekte Christ oder was weiß ich. Niemand hier ist der perfekte Christ und schon gar nicht ich. Ich bin ein Mensch, der sehr viel an sich selbst zweifelt. Ich bin ein sehr zweifelnder Mensch, was meine Fähigkeiten betrifft, was mein Aussehen betrifft, was meine Predigten betrifft. Auch wenn ich manchmal selbstsicher erscheine auf der Bühne, weil ich von Gott die Gnade geschenkt bekommen habe, nicht so auf der Bühne zu stehen. Ja, das ist eine Gnade, dass ich flüssig reden kann, obwohl mir Leute zuschauen. Ja, damit habe ich kein Problem. Ich könnte auch in meiner Wohnung diese Predigt halten. Das ist kein Problem für mich. Außer, dass ich eine Reaktion von euch bekomme. Ja. Aber das ist Gnade Gottes. Was in meinem Herzen vorgeht, wissen die meisten gar nicht. Ich bin ein Mensch mit unglaublich unreinen Gedanken. Ich kann sehr unreine Gedanken haben, gerade im sexuellen Bereich. Ja. Brauche ich Heilung und Veränderung von Gott? Ich bin ein Mensch, der zu kämpfen hat mit Stolz. Ja. Und der entweder auf der einen Seite runterfällt, stolz zu sein, oder auf der anderen Seite runterfällt, sich selbst anzuklagen. Und ich kämpfe damit, die Balance zu halten auf diesem Pferd. Das sind alles Dinge, die bin ich. Ja. Und es ist wichtig, dass wir das einsehen, dass wir nicht perfekt sind, niemand von uns. Warum stehe ich jetzt trotzdem hier vorne und sage irgendwas von Werken und irgendwas von Taten? Ich sage es, weil ich glaube, dass ich doch einen Unterschied habe zu manchen Leuten, die heute Morgen hier sind. Ich will mich nicht erheben über jemanden, aber ich glaube, dass es Unterschiede gibt. Und ich glaube, dass ich etwas habe, was manchen fehlt. Und das ist eine Perspektive auf die Ewigkeit. Weißt du, wie du wirklich merken kannst, ob du gerettet bist? Es gibt ein paar Indikatoren in der Bibel, ja, zu testen, ob man gerettet ist. Und ein sehr guter Test ist folgender. Ich höre nicht auf zu sündigen, nur weil ich Christ bin. Okay? Angenommen, wir nehmen jetzt das Thema unreine Gedanken, so wie Jesus sagt. Ja, unzüchtige Gedanken, es fängt schon da an, das ist schon Ehebruch, ja, und so weiter. Sagen wir, ich bin unbekehrt und ich habe diese Gedanken. Dann ist es mir egal, in den meisten Fällen. Weil Menschen, die diese Gedanken haben, würden nie auf die Idee kommen, dass das verboten ist. Jeder hat das Problem und ja, hallo, ich darf doch meine Sexualität ausleben, wenigstens in meinen Gedanken und so weiter. Ja? Dann bekehren sich diese Menschen und sie haben immer noch am Anfang oder vielleicht lange sogar mit diesen Gedanken zu kämpfen. Und jetzt ist der Unterschied. Was hat sich zuerst geändert? Sind sie zuerst sündlos geworden? Nein. Wir sündigen weiter, auch wenn wir bekehrt sind. Was sich ändert, ist die Perspektive auf die Sünde. Plötzlich sitzt dieser Mensch abends zu Hause und merkt, das ist nicht richtig. Der Heilige Geist spricht zu mir. Es ist nicht richtig. Gott, ich brauche Veränderung. Gott, ich habe noch gar nicht gemerkt, das wusste ich nicht, wie verloren ich bin. Ich wusste gar nicht, auf welche Wege ich schon geraten bin. Herr, ich brauche deine Hilfe. Versteht ihr den Unterschied? Der Unterschied ist nicht, du tust alles perfekt. Der Unterschied ist, was ist deine Perspektive auf dein Leben? Und liebe Geschwister, ich habe Angst, dass genau das ein Problem ist von manchen heute Morgen. Wisst ihr, ich glaube, ich brauche nicht viel sagen. Ich glaube, dass der Heilige Geist schon zu den meisten gesprochen hat. Allein wenn ich Worte nehme wie Geheimnisse, verborgene Sünden. Ich glaube, dass die meisten wissen, was in ihnen vorgeht. Ich kenne das selber bei mir, ich kann mir nichts vormachen. Nur was wir versuchen ist, wir verdrängen es. Aber es zu verdrängen, ist Selbstbetrug. Ich möchte dich heute Morgen mit einem Wort warnen. Und dieses Wort steht in Jakobus. Könnt ihr den Jakobusbrief aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Jakobus sagt Folgendes. Jakobus 2, Vers 14. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er hat Glauben, aber er hat keine Werke? Kann der Glaube ihn selig machen? Du würdest erstmal sagen, naja, irgendwie schon, oder? Ich meine, das lädt doch die Bibel. Also Paulus sagt, Abraham wurde gerecht, nur aus Glauben, ohne Werke. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an täglicher Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Was bedeutet das? Nehmen wir an, die Situation. Jemand kommt, er ist bedürftig. Nun, ich glaube an Jesus. Und ich glaube, dass er gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so eine der ziemlichen Grundwahrheiten, die wir kennen. So, ja? Das höchste Gebot, sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, das soll ich tun. Jetzt kommt er zu mir und er braucht Hilfe. Eine Frage. Der Mensch, der das hier sagt, geh hin, wärme dich, sättig dich. Hat dieser Mensch wirklich die Intention, diesem Menschen zu helfen? Nein. Nein. Allein in seiner Hosentasche hätte er wahrscheinlich das Mittel gehabt, um ihm zu helfen. Und so oft stecken wir das zurück und sagen, ja, ja, du musst nur glauben. Du musst mehr glauben, dann geht es dir besser. Und genauso machen wir das in allen anderen Bereichen. Wir haben verborgene Sünden in unserem Leben. Und ich möchte euch sagen, selbst wenn du verborgene Sünden hast, der Glaube an den Herrn Jesus Christus rettet dich, okay. Aber die Bibel sagt auch im 1. Korinther 3, dass unser Werk geprüft wird von Gott und es durchs Feuer geht. Und die Frage ist, was bleibt am Ende? Was bleibt am Ende? Die Bibel sagt im 1. Petrusbrief, ich glaube Kapitel 4, dass es Menschen gibt, die werden gerade so gerettet. Gerade so. Und das bedeutet, auch in Bezug auf die 1. Korinther 3 Stelle, durchs Feuer hindurch. Das bedeutet, diese Menschen sind zwar gerettet, aber ihr Leben war so fern von dem, was Jesus getan hat. Ihr Leben war so erfüllt von einer Sinnlosigkeit, von Sünde, dass am Schluss wirklich nur ihre Errettung bleibt. Ich wünsche mir das nicht für mich, dass ich am Schluss vor Gott stehen muss und beschämt sein muss, dass tatsächlich mein Egoismus, nämlich meinen Geldbeutel voll zu haben oder meine Sünde nicht zugeben zu müssen, damit ich perfekt dastehe oder ja, nicht an meinen Sünden arbeiten zu müssen. Hauptsache, ich habe immer ein gutes Gewissen. All diese Dinge, wenn die dafür sorgen, dass mein Leben gehemmt wird, dass ich gehemmt wurde für meinen Dienst, dass ich gehemmt wurde meiner Familie, dass ich nicht das Wort Gottes ausrichten konnte, wie er es mochte, dann werde ich sehr beschämt sein. Und das erfüllt mich nicht mit Angst, sondern mit Ehrfurcht. Die Bibel sagt, wir müssen für jedes unsinnige und nutzlose Wort Rechenschaft ablegen, das wir geredet haben. Und davor habe ich sehr viel Respekt und sehr viel Ehrfurcht, denn ich rede sehr viele unnütze Worte. Sehr viele. Und auch wenn ich in diesem einen Moment lustig bin, gehe ich oft danach nach Hause und flehe Gott an, dass er mich davon befreit. Man darf Witze machen, das ist überhaupt keine Frage. Ja? Wir müssen nicht alle bierernst sein. Aber wenn ich merke, ich komme in Bereiche, wo ich wirklich schmutzige Witze mache, wo ich andere beleidige durch Witze, ja, dann merke ich, ich werde dafür zur Rechenschaft gezogen. Es beeinflusst nicht meine Errettung. Aber es beeinflusst, wie ich am Ende vor Gott stehe. Und ich werde mich rechtfertigen müssen dafür. Und ich werde es nicht können. Und ich wünsche uns, dass wir Gott ernst nehmen. Und ich sage dir eines, und das ist die härteste Warnung heute Abend. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du glaubst, du bist gerettet. Und du bist es nicht. Diese Gefahr besteht, liebe Geschwister, dass Menschen glauben, sie kommen in den Himmel, sogar sehr viele Menschen glauben das, sie werden aber nicht in den Himmel kommen. Warum? Nicht wegen ihrer Werke, sondern weil sie keine Perspektive auf den himmlischen Gott haben. Sie wollen ihn eigentlich nicht. Sie wollen ein gutes Gewissen, aber sie haben keine Beziehung zu ihm. Sie kennen ihn nicht. Und wir haben gesagt, das ist das ewige Leben, dass ihr Gott kennt. Ja. Aber sie kennen ihn nicht. Und er wird sagen, ich kenne euch auch nicht. Es gibt diese Stelle, wo Jesus sagt, sie werden kommen und sagen, ja, aber haben wir nicht in deinem Namen etwas getan? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht das gemacht und haben nicht gedient für dich? Und Jesus wird sagen, ich kenne euch überhaupt nicht. Ihr habt kein Leben in euch, weil ihr mich nicht kennt und ich kenne euch auch nicht. Wir hatten nie diese Gemeinschaft, wo Jesus sagt, Vater, die Gemeinschaft zwischen uns soll entstehen, zwischen den Menschen und dir. Diese Gemeinschaft hattet ihr nie und ihr habt nie das getan, was ich wollte. Ihr wart nie gehorsam. Ihr seid mir nicht nachgefolgt. Ihr wollt ein gutes Gewissen. Wenn du heute Morgen hier bist, und das kann der Fall sein, Und mir geht es nicht darum, da zu überspitzen. Ja? Irgendwie, oh, ich habe heute gesündigt. Quatsch, Leute, ich rede von einem Lebensstil und einer Einstellung. Nicht, ich habe heute einen Fehler gemacht. Aber wenn der Heilige Geist zu dir spricht und dir sagt, du brauchst eine Errettung, prüfe. Es gibt Indikatoren, wie du prüfen kannst, ob du gerettet bist. Zunächst einmal glaubst du an den Herrn Jesus Christus. Glaubst du an sein Erlösungswerk? Glaubst du, dass er für dich gestorben ist? Glaubst du, dass dir vergeben ist? Das ist ganz wichtig. Dass jede Sünde dir vergeben ist. Alles. Alles, was du getan hast. Die schlimmsten Dinge. Es ist dir alles vergeben. Du hast Freiheit in Gott. Und glaubst du es nicht nur als Existenz, sondern, und das ist der Kernpunkt, bist du ergriffen von Christus. Das ist für mich der Hauptindikator. Der Hauptindikator ist der Heilige Geist, der mir zeigt, der mich führt, der mich leitet und der mir sagt, ich bin ergriffen, der mich erfüllt von Gott, der mich erfüllt von Christus und der mir jeden Tag aufs Neue zeigt, das ist das Zentrum. Auch wenn ich nicht immer eine Hochphase habe, auch wenn ich nicht immer der Top-Geistliche bin, aber richtest du dich auf Christus aus? Richtest du dich auf ihn aus? Und hast du dieses innere Bewusstsein? Da ist ein Gott, der für dich gestorben ist. Und dieser Gott erwartet von dir, zu lieben. Das wünscht er sich. Und damit kommen die ganzen Werke. Ja, damit kommt, wenn ich von Werken spreche, dann rede ich nicht von, du musst eine Gemeinde bauen. Ja, das ist Quatsch. Ich rede davon, dass wir geistliche Werke haben. Werke in Sanftmut, Werke in Friede, Werke, die den anderen aufbauen. Gute Worte, die wir einander zusprechen. Aber auch Gehorsam, dass wir uns abwenden von unserer Sünde. Dass wir uns abwenden von dem, was Gott nicht möchte. Und uns zuwenden zu ihm und zu seinem Gehorsam. Ich mache jetzt keinen Aufruf. In dem Sinne, dass ich jetzt irgendwas mache mit Handheben oder so. Wenn der Heilige Geist heute zu dir gesprochen hat, mach Folgendes, geh nach Hause und ändere dein Leben. So einfach ist das. Warum denken wir oft, wir Christen können gar nichts tun? Kannst du rausgehen und ein gutes Wort zu jemandem sprechen? Ja, das kannst du. In dem Bewusstsein Gottes mit dir. Das kannst du, okay? Du brauchst nicht irgendwie Engelsflügel plötzlich bekommen, bis du das tust. Geh nach Hause, ändere dein Leben. Und wenn du nicht die Kraft hast, wenn du nicht die Kraft hast, loszukommen, wenn du nicht die Kraft hast, dich zu befreien von diesen Geheimnissen, wenn du nicht die Kraft hast, sie ans Tageslicht zu bringen, wenn du nicht die Kraft hast, dann sage ich dir, ist gar kein Problem. Geh nach Hause, zieh dich zurück, sei alleine. Geh auf deine Knie oder hock dich hin oder steh oder mach einen Handstand, ist mir egal, wie deine Gebetszeiten aussehen. Und bete zu Gott. Und der Gott, der ins Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen, dass du zu ihm gekommen bist und dass du ihm vielleicht zum ersten Mal gesagt hast, ich bin voll bereit, ich habe die volle Bereitschaft, mein Leben zu ändern. Ich habe die volle Bereitschaft, dir nachzufolgen. Ich habe die volle Bereitschaft, mein Leben zu bereinigen. Herr, hilf mir. Und dieses Gebet wird erhört werden. Amen.